Bei uns ist der Hauptlaptop ausgestiegen, darum jetzt sind wir auf dem iPad, da bin ich mich nicht gewohnt. Folgendes, also was mich so fasziniert hat, der Unterschied zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2. In Kapitel 1, da fragen sie noch, stellst du dem Israel das Reich jetzt wieder her? So, in dem Sinn, Verse 5 und 6 von Kapitel 1. Und jetzt, nachdem sie den Heiligen Geist haben, komplett andere Situation. Das merkt man, wenn jemand den Heiligen Geist hat, er bekommt eine vollkommene andere Schau über das Wort Gottes. Der Heilige Geist belehrt ihn und er glaubt, was steht. Und jetzt kommt der Petrus mit seiner berühmten ersten Rede ab Vers 14. Muss ich da ausschalten?
Das ist ja, wie Wolfgang jetzt das gesagt hat, man muss, oder sie mussten dazu mal diese Zeichen und Wunder erklären, die mussten erklärt werden. Und wir erklären heute nicht Zeichen und Wunder, also doch schon auch, aber nicht jetzt direkt primär als Erstsprecher wie ein Petrus, aber dieses Erklären ist ja im Prinzip genau das Wort. Auslegen. Wir sprechen ja oft vom Auslegen des Wortes. Und ich hatte früher immer nicht Mühe damit, aber irgendwie vielleicht Mühe damit zum Erklären, was Auslegen meint. Auslegen meint eben Erklären. Anhand des Wortes, natürlich anhand dieser Zeichen und Wunder, wie wir das auch von Andi gehört haben in der Zusammenfassung. Die Juden, was früher war, ihnen wurde das angekündigt, dass sie die Sprache nicht mehr verstehen werden, natürlich in der Diaspora. Und jetzt kam quasi die Erfüllung oder das Gegenzeichen, wenn man so will, diese Erfüllung, sie verstanden einander wieder. Und es ist doch wunderbar, wenn wir das anhand von dem Wort Gottes eben machen und nicht einfach irgendwie aus uns. Und das haben wir jetzt ja auch gehört, der Unterschied Kapitel 1, 2. Da war es der Heilige Geist, der dann gesprochen hat durch diese Propheten. Sag jetzt dem Petrus, prophetisch gesprochen hat, aber wir haben das geschriebene Wort und wir nehmen das auf und erklären das anhand von dem und wir haben auch den Heiligen Geist, deshalb können wir das auch durch Glauben gewisse Dinge verstehen, die man irgendwie intellektuell oder physikalisch oder so vielleicht auch gar nicht erklären kann. Aber wir können es im Glauben fassen und hinweisen, wo was geschrieben steht, sodass jeder Einzelne von uns dann in der Zeit und mit der Zeit natürlich dann auch dieses Verständnis bekommt und das selber erlernt und es auch weitergeben kann. Was wir ja dann auch finden bei, bin ich nicht, Timotheus, dass man das auch dann ja, die Brüder weiter anlernt, wie das zu verstehen ist. Es ist doch etwas Wunderbares, wenn wir das jetzt so miteinander tun können, auch wenn es vielleicht zwischendurch mal technisch noch etwas Probleme wieder mal gibt.
Es ist auch schön zu beobachten. Wir hatten ja schon von dem Unterschied gehört zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2. Jetzt nimmt ein Petrus Worte aus dem Alten Testament, von Joel, aus dem Psalm, und legt sie auf die aktuelle Situation hinaus und spricht von, jetzt nicht Erfüllung, sondern von das ist, was Joel sagt, oder weiß nicht, bei dem anderen, ob das Erfüllung steht mit der Auferstehung, der auf die sagte über ihn. Ja. Also er ist wirklich in der Lage, durch den Heiligen Geist, spontan, weil es eben der Heilige Geist ist, diese Dinge, die er wahrscheinlich kennt aus seinem Leben, aus seinem Studium, zu verwenden und konkret in die Situation hinein anzuwenden.
Ach, jetzt. Was bei dem Apostel Petrus so überrascht, ist, mit welcher Einsicht er welche Bibelstellen zitiert. Er hat nicht Mose zitiert oder Jesaja oder Hesekiel. Moses hätte keinen Sinn gemacht, denn der hat davon nichts geredet. Jesaja und Hesekiel haben davon geredet, aber er zitiert die nicht. Noch ein Klammersatz. Hat der Apostel Petrus aus einem Buch zitieren können, aus dem Alten Testament, das von der christlichen Versammlung redet? Nein, es gibt keines. Kein alttestamentliches Buch spricht auch nur andeutungsweise von der christlichen Versammlung. Es spricht von Nationen, dass Gläubige aus den Nationen sein werden. Aber keines spricht von der christlichen Versammlung. Wo steht das im Neuen Testament? Davon schreibt der Apostel Paulus, ich habe es aufgeschlagen, Epheser 3. Und diese Verse lese ich, die sind so wichtig für das Verständnis, dass wir sehen, im Alten Testament steht nichts von der Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit. Nichts. Epheser 3, Vers 1. Dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Wenn ihr anders gehört habt, von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor im Kurzen beschrieben habe. Also das, was Red schreibt, hat er durch Offenbarung erhalten. Er hat nicht zitiert wie Petrus in Apostelgeschichte 2, sondern hat es, es war eine Offenbarung. Dann geht es weiter. Wie ich zuvor im Kurzen beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Und jetzt muss, das muss man jetzt wirklich auf dem Herzen und im Kopf behalten. Welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste. So, also der Apostel Paulus zeigt, dass im Alten Testament nichts von der christlichen Versammlung steht. Steht auch nichts zum Beispiel, dass die christliche Versammlung den Heiligen Geist bekommt. Steht kein Wort davon. Aber warum zitiert jetzt der Apostel Petrus Joel und nicht Jesaja und nicht Hesekiel, obwohl beide von der Geistausgießung über Israel sprechen? Weil Joel eben etwas ganz Spezielles macht. Der spricht über die Geistausgießung über alles Fleisch, über alles Fleisch. Das ist zwar hier nicht geschehen, aber Joel spricht davon, dass der Geist Gottes nach dem Tag des Herrn, also nach dem Gericht über Israel, ausgegossen wird über alles Fleisch. Und darum zitiert der Apostel Petrus Joel. Auf den Knopf drücken. Da drauf drücken und dann aufs Mikrofon. Wenn du etwas sagen. Und nachher wieder aufs Mikrofon und raus.
Nur einmal. Was mir noch aufgefallen ist, eben, vielleicht ist da einmal Petrus, dass er einmal eben doch durch den Heiligen Geist was sagt, und zwar Matthäus 16, Vers 18, glaube ich, oder? Sagt er, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Oder das, eben der, das hat ja dann der Jesus gesagt, das hat Gott der Vater ihm geoffenbart. Oder? Und das ist etwas, was ihm geoffenbart war. Aber sonst dann, wo der Jesus sagt, dass er eben nach Jerusalem gehen solle und getötet werden sollte, das hat Petrus nicht verstanden, oder? Er hat gesagt, das widerfahre dir nicht, eben weil er den Geist nicht hatte, oder konnte die gar nichts eben verstehen. Eben da, was, obwohl der Jesus alles gesagt hatte, verstanden die Jünger und Petrus das auch nicht. Nachdem er gestorben ist oder im Grab, da ging er ja fischen mit seinen Freunden. Und dann erschraken sie, als der Herr dann sich ihnen geoffenbart hat. Oder? Aber jetzt eben völlig anders, wie schon gesagt. Ja.
Ich muss jetzt an Folgendes denken, was eben auch im Epheserbrief steht. Da lesen wir in Epheser 4, Vers 11, so die Personalgaben. Das ist ja die Zeit damals, auf die das zutrifft. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Kenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus und so weiter. Und ich denke, das ist einfach der Anfang dieses Prozesses jetzt. Denn der Herr Jesus ist auferstanden, im Himmel aufgefahren. Jetzt kommt das, wovon er in Johannes 14, 15, 16, 17 spricht, dass eben der Geist eben noch mehr offenbart wird, nämlich zum Beispiel auch die Versammlung.
Dann sind wir in diesen Versen angelangt zu dem, was der Apostel Petrus sagt auf die Behauptung oder Meinung, dass diese, die da in ihren eigenen Mundarten geredet haben, getrunken hätten. Jetzt zitiert er nicht die Stelle aus Jesaja 28, eben nicht, er hätte das ja machen können, denn dort steht das ja, sondern er ist gegangen zu Joel, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Also Vers 16. Also dieses Ereignis, was sie erfuhren, nämlich dass in ihren eigenen Mundarten zu ihnen das Evangelium gepredigt wurde, das ist das, was Joel gesagt, was in Joel gesagt ist. Und jetzt ist auch wichtig, der Apostel Petrus sagt nicht, dass das, was jetzt ist, von Joel prophezeit wurde. Weil es musste noch etwas geschehen. Das kommt schon, was in Joel prophezeit ist. Aber was muss geschehen? Ich sage es übrigens an denen, die Facebook haben, zitiert jetzt den Vers nicht, sonst habt ihr dann gleich Probleme. Aber ich lese ihn jetzt. Ich mache es dann schon. Also in Joel 2, Vers 17. Joel 2, Vers 17. Was muss zuerst geschehen? Ich lese. Die Priester, die Diener Jehovas, sollen weinen zwischen der Halle und dem Altar und sprechen, schone, Jehova, deines Volkes, und gib nicht dein Erbteil der Schmähung hin, dass sie den Nationen zur Spottrede seien. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und dann kommt erst Joel 2 ab Vers 18. Das ist dann, wenn die Priester einsehen, dass sie Gericht verdient haben, dann kann Gott wiederherstellen. Das ist wie in Sacharja. Wenn sie bitterlich wehklagen, dann geht ihnen eine Quelle auf. Aber erst müssen sie sich auf die Brust schlagen und sehen, wir haben gesündigt. Und dann kommt erst Joel 2,18, wo von der Wiederherstellung Israels am Tage des Gerichtes, also nachdem, wenn das vollendet ist, erfüllt ist, und dann kommt dann eben die berühmte Stelle aus Elberfelder, alte Elberfelder, Joel 2,28. Und dann steht da, und danach wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde. Vielleicht nur noch etwas. Der Apostel Paulus, ich glaube, der Andi hat letzten Sonntag wieder erwähnt, Galater 3,16. Das ist eine wunderbare Stelle. Den Deutschkurs von Apostel Paulus in Galater 3,16. Und hier genau auch. Der Petrus, der zitiert so genau. Denn hier in Joel 2,28 steht, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Ist das geschehen in der Apostelgeschichte? Nur über 120 Leute. Waren nur 120 Leute. Über die ist der Geist ausgegossen. Aber Joel redet von über alles Fleisch. Und was? Nämlich meinen, oder? Aber der Apostel schreibt von meinem. Joel schreibt meinen. Petrus schreibt von meinem. Da ist ein Riesenunterschied.
Und ich meine auch, ein Teil der Zeichen ist ja jetzt auch nicht erfüllt worden. Ich meine, es kam Blut, Feuer, Rauch, Dampfsonne verwandelt, Rot im Blut. Das ist ja alles damals nicht so geschehen. Das kommt erst noch. Ich meine, wenn wir die Gerichte in der Offenbarung lesen oder in den entsprechenden Propheten, eben zum Beispiel Joel oder in anderen, dann wissen wir, wann das kommt. Aber jetzt nicht zu dem Zeitpunkt. Aber er zitiert es trotzdem, damit er einfach, ja, ich sag mal, das ist so eine Art Vorerfüllung und eben speziell für die Gemeinde eine Geistesausgießung. Aber die allgemeine Sache kommt noch.
Das ist wirklich schön. Also der Petrus, der zeigt ganz klar, jetzt ist noch nicht der Tag des Herrn. Das Thema von Joel ist ja, wir hatten ja den Propheten durchgenommen, das Thema ist der Tag des Herrn. Der ist noch lange nicht. Oder? Und was wir hier haben, ist einfach eine Anführung aus Joel 2, bei anderen Bibeln Joel 3,1, eine Anführung von gewissen Dingen, aber wie Wolfgang schon erwähnt hat, es sind keine Zeichen geschehen. Übrigens gar keine. Hier. Das Zeichen, das Ausgießen des Heiligen Geistes war auch kein Zeichen. Das war kein Zeichen, sondern das war die Innewohnung Gottes des Heiligen Geistes in die Bekehrten, die in diesem Hause waren, da wurden sie versiegelt und gesalbt. Es war gar kein Zeichen. Und Wunder oder Zeichen sind da gar kein einziges geschehen.
Die Frage ist natürlich, wie würdest du das beten in den Fremdsprachen? Also ich meine, das ist das einzige Zeichen, was wir gesehen haben oder was bezeichnen möchte. Das haben wir gesehen und Petrus erklärt es jetzt. Und das war es dann auch.
Natürlich in dem Sinn, das Zeichen war, ein Gerichtszeichen an Israel, wie das in 1. Korinther 14 ab Vers 21 steht. Aber ich habe eben daran gedacht, an das, was Joel schreibt. Da ist gar nichts, weil davon wird ja dann häufig geredet. Davon ist gar nichts passiert und die kommen aber alle. Die werden kommen, aber eben nicht zu Beginn der Gnadenzeit. Und hier beginnt ja die Gnadenzeit in Apostelgeschichte 2.
Vielleicht noch wegen Joel über alles Fleisch. Ich habe jetzt das immer so verstanden, dass zuerst der Überrest gebildet sein muss. Dann erst kann der Geist dann ausgegossen werden.
Und der Geist geht eben nicht nur zu dem Überrest Israels, sondern über alles Fleisch. Darum wendet er Joel an, weil Joel ist der Prophet, der Länder oder Nationen übergreifend ist. Er ist nationenübergreifend und der Geist Gottes wird am Anfang über alle kommen und zum Beispiel der Überrest Israels, das werden alles Errettete sein. Das sind alles Errettete. Nachher dann ihre Kinder, das ist wieder etwas anderes. Die müssen sich ja dann wieder bekehren, auch die aus den Nationen. Aber man kommt nicht einfach so ins tausendjährige Reich.
Da ist ja auch interessant, die Versiegelten, von denen wir in der Offenbarung lesen. Und da habe ich eben neulich aus Kapitel 7 auch gelesen, welche Stämme es dann sein werden. Es sind ja die 12 mal 12.000 Versiegelten. Und da ist interessant, wenn man die Stämme anschaut, welche Stämme dort erwähnt werden. Das ist ganz speziell. Also da möchte ich dann auch ein bisschen recherchieren. Vielleicht hat da ja jemand schon die Antwort darauf. Aber es ist ganz interessant. Es wäre nämlich der Stamm Dan und Ephraim. Und was auch noch speziell ist, dass Josef aufgezählt wird und eben Ephraim nicht. Und aber Massa auch wieder. Das ist so eine interessante Konstellation, warum es zu diesen 12 kommt. Und eben wie die Zusammensetzung ist.
Ich habe es immer so verstanden, dass Josef und Ephraim das Synonym gehandhabt werden. Aber vielleicht liege ich falsch. Also tatsächlich daran fehlt, das ist richtig.
Man kann so sagen, es gibt, so viel ich weiß, 12 Aufzählungen der 12 Stämme. Und jedes Mal ist sie anders. Sind immer, die Zahl 12 muss stimmen. Die Zahl 12 muss stimmen und beim Einzug in das Land, dann bei der Aufzählung, ist Dan Nummer 1. Da muss man immer sehen. Dan ist Nummer 1. Dann, wenn es geht um die Aufzählung, das ist Ezekiel 47 und 48, aber es müssen immer 12 sein. Und manchmal, eben wir haben jetzt gehört, Ephraim oder Josef. Ja, Josef hat eben zwei Teile. Er hat das doppelte Erbe empfangen, was Land betrifft. Was Land betrifft, hat Josef das doppelte Erbe. Und dann wird halt einmal der gezählt, einmal so.
Des Zitats von dem Propheten Joel, der in Vers 21 mit dem Vers endet, und es wird geschehen, ein jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Steht ja auch so in Joel genauso drin. Und dann kommt als nächster Punkt, nachdem dieses Phänomen der Geistausgießung mit dem Propheten Joel verknüpft ist, kommt dann eben ja, die Berichterstattung über den Herrn Jesus Christus, was eben da, wie das in dem Zusammenhang zu sehen ist, dass nämlich gerade dieser derjenige ist, an den die Leute dann glauben müssen.
Ist ja auch interessant, wie der Apostel Paulus diesen Vers aufnimmt, oder? Er zitiert den genau gleichen Vers wie Petrus in Apostelgeschichte 2, aber der Paulus zitiert ihn in Römer 10, 13. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist eben, weil Paulus das Evangelium für die Nationen hat. Darum zitiert er Joel.
Hier bei dieser Rede von Petrus, oder sagt er ja dann Vers 38, Brüder, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch werde getauft und den Namen Jesus Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Eben diese Menge der 3000. Sie müssen einfach eben Buße tun, umkehren jetzt, die Juden, oder? Vers 38. Und hier haben wir ja gelesen, sie müssen den Herrn anrufen und dann werden sie errettet werden, oder? Aber Israel jetzt, also sind ja alles hier nur Israeliten, oder? Und sie müssen umkehren, oder? Buße tun, umkehren.
Noch eine Frage dazu. Diese, die sich taufen ließen, hatten die auch schon die Taufe von Johannes, könnte das sein, weil die auch immer wieder nach Jerusalem kamen, ob die auch diese Taufe der Buße getan haben von Johannes? Also Wiedertäufer.
Es ist eigentlich ganz einfach, es steht nicht geschrieben. Wir können jetzt spekulieren, aber ich denke mal, möglich ist es, aber es ist vielleicht nicht wichtig. Wir lesen ja später in der Apostelgeschichte von einigen Jüngern, die nur die Taufe des Johannes erfahren hatten. Aber jetzt in dem Zusammenhang lesen wir es nicht. Kann durchaus sein, dass die vorher auch bei Johannes waren.
Entschuldigung, Wolfgang, dass ich da reingeklickt habe. Ich habe nur versucht, das Mikrofon zu finden. Aber vielleicht darf ich da noch was sagen. Das waren ja Menschen aus den Nationen, aus diesen 17 Nationen. Die kannten die Taufe des Johannes nicht. Etwas anderes ist diejenigen der 120, im Haus. Da hat es ganz sicher die meisten, denke ich, würde ich jetzt mal sagen, waren getauft. Nur die Pharisäer ließen sich ja, weil die den Ratschluss Gottes unwirksam machten, nicht taufen. Aber die, ich denke, die 120 im Haus, ja. Aber die Tausende in den Nationen, wie auch, gar nicht möglich.
Wir bringen dann auch in so drei Versen relativ knapp das Leben. Moment, wo habe ich es? Ab Vers 22. Das Leben, das Wirken, das Sterben und die Auferstehung in drei Versen. So ganz, ganz knapp bringt er das da vor sich. Das finde ich fantastisch, wie er das sagt. Ein Mann, Jesum den Nazaräer, einem Mann von Gott, an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisset. Dann wurde diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Und dann kommt die Auferweckung durch Gott. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehe des Todes aufgelöst hatte und so weiter. Und dann wird es noch ein bisschen ausgeführt mit Zitaten von Psalm, was weiß ich, 16.
Das ist eben auch wieder so eine kennzeichnende Stelle. Der Petrus sagt, ihr, waren die dabei? Nee, die kamen ja aus den Nationen. Und die Kreuzigung, die war 40 Tage vorher. Aber wenn wir mit einem Menschen reden, auf der Straße, können wir sagen, du hast ihn auch gekreuzigt. Das meint die Stelle. Nicht eins zu eins haben die Juden ihn ja nicht gekreuzigt, das waren die Römer. Aber der Petrus sagt das mehrere Mal, ihr habt. Also die Verantwortlichkeit liegt bei uns allen. Wir haben, bevor wir ihn bekehrt haben, bevor wir uns bekehrt haben, hätten wir ihn auch gekreuzigt. Dann sieht man auch, was hier in Apostelgeschichte 2, 23 mit Gesetzlosen gemeint wird. Das waren nicht schlechte Juden oder schlechte Israeliten. Nein, das waren Nationen, Gesetzlose. Die Israeliten, das waren keine Gesetzlosen. Typus 1, die hatten ja das Gesetz. Die aus den Nationen, sieht man in Römer 2, hatten es nicht in den Händen, die hatten es geschrieben auf den Herzen, darum durch Gesetzlose umgebracht, da meint die Nationen. Analog Psalm 22, da sieht man das auch, Hunde haben mich umgeben, das sind die Nationen.
Es ist ganz interessant, auch das ist ein Wort, das muss man im richtigen Kontext erfassen. Wenn man nämlich andere Psalmen liest, dann wird der Kontrast gemacht zwischen den Gerechten und den Gesetzlosen. In beiden Fällen spricht es von Juden beispielsweise. Aber jetzt in dem Zusammenhang wird eben der Unterschied gemacht zwischen Israel und Nationen.
Das ist ja auch, haben sie ihn umgebracht, haben sie ihn getötet? Unmöglich. Der Herr Jesus hat sein Leben selber gegeben. Haben sie umgebracht? Ja, selbstverständlich. Oder? Und da muss man einfach immer sehen, um was es geht. Sie waren wie ein Abraham. Hat Abraham den Isaak getötet? Nein. Hat er ihn getötet? Ja.
Steht im Jakobusbrief. Er hat.
Oder noch eine andere Seite. Bin ich übrigens deutlich genug, kann man gucken. Okay, danke. Schon uralt iPad. Uralt. Also, und dann steht doch noch, den hat Gott auferweckt. ja, ist jetzt der Herr Jesus auferstanden oder auferweckt? Und da sind ja auch diese zwei Seiten. Und das ist wunderbar, wie das Wort Gottes so vieles dann ausleuchtet.
Steht ja auch das schöne Wort Ratschluss da. In Vers 23. Diesen übergeben nach bestimmtem Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes. Da lesen wir zum Beispiel, da kommen wir noch dazu, Apostelgeschichte 3, Vers 18. Gott aber hat also erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass er Christus leiden sollte. Und ja, okay.
Und dieser Akt hier in Vers 24, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Der Jesus ist nicht einfach gestorben und dann war er wieder lebendig. Nein, er war 3 Tage und 3 Nächte im Grabe. Er war tot, oder? Er war tot. Der Körper war in der Felsen. Gruft, wie sagt man, nämlich Felsengruft, und sein Geist beim Vater, aber er war tot und diese Wehen des Todes wurden aufgelöst, weil es muss noch ein weiterer Psalm natürlich dann erfüllt werden, das werden wir dann weit unten finden. Er konnte nicht im Grab bleiben. Und der Jesus hat das auch vorausgesagt, dass er auferstehen werde am 3. Tag oder nach 3 Tagen und 3 Nächten. Wo ist jetzt das Mikrofon? Da.
Ist auch interessant bei diesem Wort im Vers 23, Ratschluss und dann die Vorkenntnis Gottes, oder? Hört ja dann oft, ja, das ist die Vorkenntnis Gottes, dass ich mich bekehre, darum hat er mich dann gerettet irgendwie, weil er das vorher gewusst hat. Nein, das war der Ratschluss, also jetzt in diesem Falle geht es um den Herrn und den Tod am Kreuz. Der Ratschluss Gottes ist es, dass er diesen Weg gegangen ist und dass er diese Leiden und den Tod erlitten hat, und trotzdem war es auch Vorkenntnis Gottes, dass sie ihn umbringen würden. So weiter. Man sieht immer diese verantwortlichen Dinge, wer tut etwas und was wirkt es, wie das immer so ineinander geht und weitergeht. Und man kann nicht einfach sagen, ja, Gott hat es einfach bestimmt und diese Menschen konnten sich nicht dem erwehren, sie seien da irgendwie mystisch oder weiß nicht wie getrieben worden, den Herrn zu töten. Nein, es war immer auch ihre Verantwortung, wenn es auch der Ratschluss Gottes war und die Vorkenntnis Gottes war und so weiter. Das finde ich noch wichtig, dass man sich da einfach immer auch bewusst bleibt oder wird, dass das so ist. Und ich denke, das hat halt auch dann wieder mit dem zu tun, dass man den Geist haben muss. Ein Weltmensch, der wird da das auseinanderbröseln und irgendwie sagen, geht ja gar nicht auf. Und widerspricht sich, aber das widerspricht sich überhaupt nicht, das ergänzt sich und es geht eben wirklich gänzlich ineinander über, ineinander hinein, diese Erklärungen, diese Vorgänge.
Dann in dem Vers 25, der ist auch extrem kostbar, denn David sagt über ihn, David sagt Petrus, sagt über Christus. Direkt so. Also David sagt über ihn, und dann, ich lese es mal zum Beispiel Psalm 16, also nicht den ganzen Psalm. Psalm 16, da redet zuerst der König David von sich. Aber da merkt man plötzlich, jetzt redet er nicht mehr von sich, jetzt wird er zum Prophet. Psalm 16, Vers 9. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Klar, man sieht die wunderbare Glaubenshoffnung des König David. Das ist die Glaubenshoffnung. Aber dann geht es weiter. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Das stimmt. Ich bin auch überzeugt, dass die Seele von David auch beim Herrn jetzt ist. Das, aber glaube ich, dass er das schon wusste. Und dann geht es weiter. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sähe. Und jetzt sehen wir, jetzt schreibt er nicht mehr von sich. Das ist jetzt reine Prophetie auf den Herrn Jesum, Apostelgeschichte 2.
Es ist ja auch so, dass der Herr Jesus gar nicht hätte müssen sterben. Also nicht sterben hätte müssen. Jetzt so, weil er war ja der Einzige, der weder Sünde tat noch in Sünde geboren war. Also das, darum musste er sein, gab er sein Leben von sich aus. Aber er hätte von daher gar nicht sterben müssen. Es war eine freiwillige Gabe.
Du meinst nicht für sich, also nicht für sich selbst, oder musste er sterben? Aber er musste sterben wegen dem Ratschluss Gottes, wegen der Sünde, wegen uns und so weiter. Das sind eben diese, alle diese ineinandergehenden Aussagen. Aber es ist natürlich absolut korrekt, für der Mensch vom Himmel musste nicht für sich selbst sterben.
Der Lohn der Sünde ist der Tod.
Das ist sicher auch das, was den Herrn Jesum in seiner schwersten Stunde, ich nehme an, die schwerste Stunde in seinem irdischen Leben war im Garten Gethsemane, wo er wusste, ich werde zur Sünde gemacht und ich werde von Gott verlassen. Das ist ihm vorgestellt worden und er wurde dann nochmals als Mensch gestärkt, weil er hatte ewige Gemeinschaft innerhalb der Gottheit und er wusste, dass er als Mensch wegen uns zur Sünde und zum Sünden Träger, also Sündopfer und Schuldopfer, 3. Mose 4 und 5, gemacht werden würde. Das ist das eine. Und das andere, dass er von Gott verlassen werden müsse. Das war natürlich, davon hat seine Seele zurückgeschreckt. Wow. Dann kommt ja dieser wunderbare Satzteil. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freuden erfüllen mit deinem Angesicht. Teil davon singen wir auch in einem Lied am Sonntagmorgen manchmal. Ein Teilaspekt von diesem Satz. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Gott hat ihm als Mensch eben diese Verheißung gegeben. als Mensch brauchte der Jesus im Psalm 16, Vers 16, auch diese Verheißung. Oder? Und er wusste, ich werde auferstehen. Das wusste er. Das hat er auch den Jüngern gesagt, noch vor dem Kreuz. Er hat ihnen noch vor dem Kreuz gesagt, dass er sterben werde und auferstehen.
Ob man hier noch etwas aus Jona vorlesen darf, als eben Jona in diesem großen Fisch war, so ab Vers 3. Und interessant, als ich das letzte Mal das las, war für mich der Gedanke, da musste ja der Jona tot gewesen sein, als er eben das sagt. Also das kann man sich fast nicht vorstellen. Vers 3 aus Jona. Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jehova, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoße des Scheols, du hörtest meine Stimme, denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen, und der Strom umschloss mich. Alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin. Und ich sprach, verstoßen bin ich aus deinen Augen. Dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Die Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, das Meeresgras schlang sich über mein Haupt. Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge, der Erderiegel waren hinter mir auf ewig. Da würdest du mein Leben aus der Grube Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jehova, mein Gott. Ja.
Wenn ich da noch weiterlesen darf, Andi, das ist genau das, was jetzt in Apostelgeschichte 2 passiert. Wir haben in beide Seiten sein Wissen, dass er sterben müsse. Und Jona ist natürlich gestorben, ist klar. Darum ist auch das wunderbare Vorbild auf den Herrn Jesu mit den drei Tagen und drei Nächte. Aber ich lese jetzt noch fertig. Da steht in Vers 9, Jona 2, 9, die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Ich aber werde dir opfern mit der Stimme des Lobes. So endet auch Psalm 22 übrigens. Da kommt der Lobgesang, aber nicht nur zwei, drei, sondern viele in der großen Versammlung. Ich werde dir opfern mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich bezahlen. Bei Jehova ist die Rettung.
Ja, und auch hier findet der Ast statt, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass nämlich der Apostel Petrus dann diese Dinge, die wir, die alle da auch Zuhörenden wahrscheinlich aus den Psalmen kannten, jetzt auf den Herrn Jesus und die aktuelle Situation ausgelegt haben. Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, das ist Vers 29. Dass er wohl gestorben, als auch begraben ist, und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf einen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Aufstehung des Christus geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, doch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Weil es doch eine wunderbare Abfolge von Dingen, die eben aus dem Alten Testament und aus Beobachtung miteinander verknüpfend auf die aktuelle Situation, um den Leuten klarzumachen, was jetzt Wunderbares noch geschehen ist und worauf es für sie ankommt. Das Interessante ist, dass mit dem Verwesungssehen, es gibt ja bei den Katholiken die Lehre, dass das, was im Kelch, das Blut und das Brot, die der Leib Jesu Christi ist. Das Dumme ist nur, wenn man die lange aufbewahrt, vergammeln die, also Schimmel und keine Ahnung. Da haben manche Leute früher eben gesagt, das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Denn Jesus, siehe hier, der hat die Verwesung nicht gesehen. Deswegen stimmt nicht, was ihr sagt. Also nebenbei bemerkt. Katholische Kirche jedes Jahr.
Noch kurz nochmal zur Auferstehung. Eben aus dem Auferstehungskapitel noch ein Vers aus 1. Korinther 15, Vers 41, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung, also eben er ist eben auch wieder auferweckt worden, er ist nicht auferstanden, auferweckt, weil er der eine Mensch, der vollkommene Mensch ist, der Mensch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Oder das ist, alle werden lebendig gemacht werden in dem Christus. Aber die Toten werden ja auch auferstehen, dann zum Gericht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die auch da gemeint sind. Sie bleiben ja tot, die Toten, aber werden gerichtet, aber sie werden auch auferstehen, eben das ist ein enormes Werk, oder? Er hat die Macht, er hat durch den Tod die Macht genommen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel, Hebräer 2, Vers 14. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, eben die verschiedenen Ordnungen, oder in Christus, das ist die bessere Auferstehung, als eben nachher dann zum Gericht.
Wegen alle, die eben diese Rettung erfahren dürfen, finde ich ja auch interessant, dass mit dem Jona, was wir vorhin gelesen haben, wenn man dann bedenkt, wo der Jona dann hin musste, er ging dann nach Ninive, also zu den Nationen. Und die kehrten um und weil sie umgekehrt wurde, kam das Gericht nicht über die Stadt, sondern sie hatten die Rettung. Und da finde ich eben auch schön, hier ist es ja auch so, der Herr Jesus ist für alle gestorben und alle können dieses Erlösungswerk annehmen. Und wenn die alle auf lebendig gemacht werden, sie werden ja nicht in die Verdammnis geschossen, weil ihnen nicht vergeben worden wäre, sondern weil sie diese Vergebung nicht angenommen haben, weil sie den Retter verachteten und nicht annahmen.
Schlage ich vor, fahren wir. Ja. Oder ist noch kein Gedanke? Entschuldigung. 2 Minuten sind noch. Sonst schlage ich vor, dass wir das nächste Mal bei Vers 30 fortfahren, wenn das in Ordnung ist. Sag 33, ich glaube, der Gedankengang hatten wir schon wenig. Vers 33. Wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Daher Gott und Vater, oh, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass wir so wunderbare Verse miteinander lesen durften, wo wir sehen, dass der Herr Jesus für uns zum Sünd- und Schuldopfer wurde. Wir alle haben ihn getötet, gekreuzigt, aber wir durften errettet werden aus Glauben. Und so dürfen wir jetzt seinen Tod verkündigen den Menschen, damit auch sie umkehren zu ihm, dem Ewigen, der vollkommen und wahrer Mensch wurde. So danken wir dir von ganzem Herzen, dass uns das Heil geschenkt wurde in dem Auferstandenen und dass wir jetzt in Christus sein dürfen und er in uns. Amen.
Amen.
Dann wünschen wir den Geschwistern nicht nur eine gute Nacht, sondern vor allem einen erholsamen Schlaf. Aber einige, die damit manchmal Mühe haben oder ständig Mühe haben, das ist nicht schön. Also erholt euch gut. Ja. Gnade schenken. Bis in einer Woche.
Gute Nacht. Bis Sonntag, ja. Gute Nacht zusammen.
Tschüss. Schönen Abend.